Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
Hallo alle miteinander, willkommen bei eurer wöchentlichen Ruhestörung, hier so kurz vorm Wochenende. Und ich dachte, ich beginne diese Ausgabe mal mit etwas, ja, bildungskulturell Hochwertigem. Man könnte auch sagen, einem Random Fact für die Kopfgalerie Unnützes Wissen, der aber im weiten Sinne zu dieser Folge eigentlich ganz gut passt. Also, heute vor 111 Jahren wurde in London ein Stück uraufgeführt, das später einmal zur Hymne der englischen Suffragettenbewegung werden sollte. Die Suffragetten oder Suffragettes waren Anfang des 20. Jahrhunderts Frauen in Großbritannien, die mit großer Werf, Tatendrang und ja mitunter auch Militanz für ein allgemeines Frauenwahlrecht eintraten und das mit defensiven, aber auch ziemlich offensiven Widerstandspraktiken letztlich 1918 sogar erreichten. Die besagte Hymne mit dem aussagekräftigen Titel March of the Women stammt von der taffen queeren Komponistin Ethel Smyth und ging so hier. Ich möchte, dass Frauen sich großen und schwierigen Aufgaben zuwenden. Sie sollen nicht dauernd an der Küste herumlungern, aus Angst davor, in See zu stechen. So die Komponistin Ethel Mary Smyth. Und das ist genau das Stichwort, mit dem ich die Brücke bauen will zur musikalischen Garde, der auch jene Frau angehört, mit der ich mich im Vorfeld dieser Ausgabe hier unterhalten habe. Denn auch sie fürchtet sich neben vielen anderen selbstbewussten und talentierten MusikerInnen keineswegs mehr vor dem Meer, das in unserem Fall das weite Feld der Indie-Musik ist. Und natürlich ist das aktive, mutige Einstehen für ein Wahlrecht zum Beispiel nicht dasselbe, wie Teil eines Wandels innerhalb der Musikszene zu sein. Klar. Aber es ist dennoch nicht von der Hand zu weisen, dass sich gerade etwas tut, das weitaus mehr Bedeutung haben kann, als ein bloßer Trend zu sein. In den letzten Jahren haben Courtney Barnett, Adrian Lenker, Julian Baker, Phoebe Bridgers und unzählige andere ordentlich Schwung und weibliche Energie in den Gitarrensektor gebracht und gezeigt, dass die Tage dieser vermeintlichen Männerdomäne gezählt sind und auch sie alles machen können, was sie wollen. Naja, außer vielleicht Gitarren zu zerdeppern, so weit sind wir dann scheinbar auch noch nicht. Darüber jedenfalls, aber auch über unter anderem ihre Zeit als Tauchlehrerin auf den Kanaren und ein sehr spezielles Talent haben wir uns unterhalten. Nun aber erstmal zur Person und Musik von ihr zur Einstimmung. Das hier ist mein heutiger Gast, Tala. Ein Auszug aus Something in the Water von der Berliner Musikerin Tala. Wir haben uns, wie gesagt, im Vorfeld dieser Ausgabe hier unter demselben grauen Himmel Berlin zusammengezoomt und ich habe sie, wie es die Höflichkeit gebietet, natürlich erstmal gefragt, wie es ihr denn gerade so geht.
Auch doch, ganz gut. Also ich bin nicht so ein Riesenfan von Winter. Nee, das ist gelogen. Ich hasse den Winter, das kann ich auch einfach mal echt so sagen. Und dann ist es auch noch grau und kalt und neblig und ich kann damit einfach, nee, nicht so viel anfangen. Aber sonst, sonst eigentlich ganz gut.
Na, immerhin. Aber im Grunde genommen ist das jetzt auch nicht sonderlich verwunderlich, dass Tala nicht so der dicke Wollmützen- und 2-Grad Nieselregen-Typ ist. Denn wer 3 Jahre lang auf den Kanaren verbracht hat, ist das natürlich auch nicht mehr so unbedingt gewöhnt. auch wenn sie schon eine ganze Weile wieder hier ist. Dort auf den Kanaren arbeitete sie jedenfalls eine ganze Zeit lang als Tauchlehrerin, was ihr gewissermaßen auch ihren heutigen Künstlerinnennamen einbrachte. Denn während eines Tauchgangs, bei dem sie trotz rot geschwollener Augen und stundenlangen Wasseraufenthalts nicht aus dem Wasser wollte, bemerkte einer der Passagiere, dass sie wohl eine wahre Thalassophile sei, also eine Thalassophile, eine, die das Meer liebt. Voilà, hatte sie ihren Namen weg. Doch wenn man das Meer so liebt und die ganze Zeit Strand, Sommer, Sonne, Kaktus um sich haben kann, warum dann wieder in das ruppig kühle Berlin zurückkehren? Vielleicht, weil einen das Salz im Haar und die Sonnenuntergänge auf die Dauer dann doch irgendwann nicht mehr darüber hinwegtäuschen können, dass die Arbeit schwer, der Alltag eintönig und die Bestimmung vielleicht eine andere ist?
Lustig, du bist die erste Person, die das so auch sagt, weil ich habe das die Frage auch relativ oft und ich sage dann auch immer, ja genau, irgendwann wird es eintönig nach 3 Jahren. Warum bin ich zurückgekommen? Ist denn so die Standardfrage? Also so lange, ich wollte eigentlich auch nicht zurück, ich wollte dann nach Australien und ich habe da eine Ausbildung zum Scuba Dive Instructor gemacht und habe in einer Bar gearbeitet und ja, ich meine, jeden Tag surfen gehen und tauchen gehen und so, pff, ist schon schön. War aber auch super hart, ich habe nebenbei Vollzeit gearbeitet und in so einem kleinen Minizimmer gewohnt und also wie man, das sind ja so die Standard Travel Stories, glaube ich, von Leuten. Ja, aber irgendwann, genau, hat mir halt so ein bisschen was gefehlt. Und ich glaube, so der ausschlaggebendste Punkt war, da war auf jeden Fall, da waren wir auf so einem Open Mic, das wirklich in Anführungsstrichchen, weil das war so ein Irish Pub und jeder durfte da was zum Besten geben. Und dann, ja, da halt ich und ein Kumpel gespielt, der konnte ich noch nicht spielen, da habe ich nur gesungen und wir hatten einen Song zusammen geschrieben und dann haben wir den da gespielt und einer von den Dudes hat uns dann da vor die Bühne gekotzt. Und das war dann so, okay, also das ist so the worth of creativity hier auf dieser Insel. Irgendwelche Touris, die dir da vor die Bühne, naja, genau, und irgendwie war das dann so für mich. Und es gab halt auch kaum was da auf der Insel, wo man irgendwie, ne, Konzerte und so. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, die Welt zieht so ein bisschen an mir vorbei. Und dann, ja, war ich auf einmal 25 und dann so, oh.
Tja, oh, wenn die Zeit etwas kann, dann an einem vorbeirauschen. Und der Grund letztlich, das Weite oder eigentlich ja wieder die Nähe zu suchen, wie man will, ist sicherlich in diesem Fall nachvollziehbar. Aber es ging nicht direkt weiter in die deutsche Hauptstadt zurück. Nein, Thala baute noch den ein oder anderen Schlenker ein. Wie ging es denn also genau weiter?
Bin ich noch mal nach Festlandspanien und habe dann da gearbeitet als Tauchlehrerin, war aber sehr unzufrieden, weil ich mir so ein Zimmer echt mit Kakerlaken und Ameisen geteilt habe und für ganz schlechten Pay auch und super harter Job in Lloret de Mar. Kann ich nicht empfehlen, also ganz furchtbar. Wirklich ganz, ganz schrecklich da. Oh. Naja, und dann bin ich kurz nach Kroatien, meine Oma besucht, da ein bisschen im Wohnwagen gewohnt mit denen und dann war ich in Sarajevo und dann bin ich wieder zurück nach Berlin. Das ist nochmal so ein bisschen Roundtrip-mäßig, ein paar Monate. Und dann war ich wieder hier und dann ist natürlich erstmal kein Meer, keine Sonne. Du kommst im November wieder, also du kommst sozusagen aus 30 Grad auf 10 und weiße Gesichter überall und schlecht gelaunte Gesichter und Ampeln und schnelle Autos und so. Und das war so, da musste ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Das war jetzt nicht so das Allerschönste.
Ja, kennt man vielleicht. Jedes Mal, wenn ich persönlich von einer längeren Reise nach Berlin zurückgekehrt bin, dachte ich im ersten Moment, bei aller Liebe für diese Stadt und meinen Kiez, in dem ich jetzt schon wirklich so lange lebe, aber war das immer schon so rumpelig und anstrengend hier? Naja, glücklicherweise hatte Thala mittlerweile schon etwas für sich entdeckt, das sie gut durch den Berliner Winter bringen sollte, nämlich das Musikmachen oder vielmehr vor allem erstmal das Gitarrespielen. Dazu hatte sie noch auf den Kanaren auf eine, sagen wir, etwas ungewöhnliche Art und Weise gefunden.
Mhm. Ja, also ich hatte eine Gitarre, seitdem ich 15 war. Und ich habe die aber nie angerührt, also aus verschiedenen Gründen. Und also habe mich da ein, zweimal vielleicht dran gesetzt und dann, dann klingt natürlich auch erstmal alles schief und du weißt nicht mal, wie du eine Gitarre stimmen sollst und so. Ja, es war, also, naja. Und dann habe ich auf den Kanaren gewohnt und ich hatte dann jemanden besucht, einen Kumpel von mir, und der hat da so eine kleine Reisegitarre dabei. Und der, also, dass ich singe, ist, glaube ich, auch nicht so ein großes Geheimnis innerhalb meines Freundeskreises. Oder dass ich immer Musik irgendwie mich dahin gezogen gefühlt habe oder so. Und naja, er hat dann gesagt, ja, warum spielst du denn eigentlich kein Instrument? Und dann meinte ich, ja, hey, bin jetzt zu alt, um das noch zu lernen. Und dann sagt er, das ist doch Schwachsinn. Also ich wette, ich kann dir 4 oder 5 Akkorde beibringen und 3 Stunden später frage ich dich und dann kannst du die immer noch. Und ich sage, ja, die Wette wirst du verlieren. Ich dachte, niemals kann ich mir die merken. Ich habe sie mir halt gemerkt. Und die Wette war, wenn ich mir die merken kann, dann muss ich anfangen, Gitarre zu spielen. Und dann habe ich das sozusagen, ich glaube, ich wollte es eh trotzdem auch. Ich glaube, sowas muss man auch wollen, sonst reicht eine Wette nicht aus. Aber unterbewusst war der Drang dann vielleicht doch so groß, dass ich es lernen wollte, dass ich dann tatsächlich, meine Oma hat mich dann besucht und hat dann meine Akustikgitarre mitgenommen. Und dann habe ich die keinen Tag mehr aus der Hand gelegt.
Auch nicht, als sie eben wieder unter Pappeln den Palmen unterwegs war. Aber der Weg von ersten Akkorden hin zum ersten Song, beziehungsweise vielmehr zu der Erkenntnis, dass im Endeffekt immer wieder alles auf Musik hinausläuft, kam nicht unbedingt ad hoc, sondern passend zu ihr in Wellen sozusagen.
Und mit jedem Job, wie gesagt, den ich gemacht habe und so, mit dem ich unglücklich war und zufrieden, immer kam auch immer wieder so kleine Musikdinger immer zwischendurch. Sollten es Karaoke-Bars gewesen sein oder irgendwelche Abende, wo man zusammen auf einer, eine, weiß ich nicht, irgendeine WG-Feier war hier in Berlin oder so und irgendeiner saß am Klavier und dann, ja, hat jemand Bock zu singen? Und hatte ich immer ein bisschen gebraucht, also so 5 Bier gebraucht. Und dann war ich immer voll dabei. Also es war immer wieder so ganz lange gar nichts und dann waren immer so kleine Schubser fast. Und der letzte große Schubs war halt das Gitarrending. Da dachte ich mir, ja, meine Güte, was soll denn schiefgehen? Habe ich noch eine Sache, die mich hier beschäftigt auf der Insel, ist doch gut. Ich hätte nie gedacht, dass daraus dann resultiert, dass ich mich halt echt verschanzt habe in der Wohnung, manchmal tagelang. Oder an irgendeinen verlassenen, einsamen Strand gegangen bin, alleine den ganzen Tag. Und erstmal nur Coversongs gespielt habe. Mit dieser, es klingt alles so unromantisch heutzutage, wenn man so Sachen erklärt, ne? Mit dieser App, Ultimate Guitar, Werbung an dieser Stelle. Und dann fing ich irgendwie an, selber auch Songs zu schreiben. Wie, kann ich ja auch nicht sagen. Ich habe einfach angefangen, Sachen aufzuschreiben, die mich irgendwie bewegt haben und habe irgendwelche Akkorde, oder ich glaube, es waren Akkorde, dazu gegriffen. Und das war eigentlich so das. Ja, das war, glaube ich, der größte Tritt in den Hintern, dass ich irgendwie gemerkt habe, boah, das gibt mir gerade so viel. Ich weiß gar nicht warum, aber es gibt mir gerade alles.
Und von diesem Gefühl geküsst geht es in Berlin dann eben sukzessive weiter und voran. Denn sie wagt immer mehr den Schritt, auch ohne flüssige Mutmacher, in die Öffentlichkeit. Wodurch kam das genau?
Durch Zufall hat mich jemand angeschrieben, ganz unromantisch auf Instagram. Und ich hatte so Instagram-Videos, wie ich mit so einer total verstimmten Gitarre mit meinen absolut nicht vorhandenen Skills damals irgendwelche Kauderwelsch-Songs von mir gegeben habe, so 30 Sekunden oder so. Und dann hat mich so ein Typ angeschrieben, der hier Open Mics gehostet hat früher, und hat gesagt, hey, ich finde, du hast eine tolle Stimme, du musst mal auf mein Open Mic. Und ich so, also A, habe ich keine Songs, B, kann ich nicht wirklich Gitarre spielen, C, weiß nicht. Und dann habe ich es doch gemacht. Und dann hat sich irgendwie in mir sowas krass gelöst. Und dann hatte ich ultra Bock und habe nicht mehr aufgehört mit Open Mics. Ja, und dann wurde aus Open Mics Straßenmusik und dann wurde aus Straßenmusik kleinere Support-Slots und Gigs und Bars und so. Und ja, der Rest ist dann ja History. Dann hat mich Dutchess Box angeschrieben, Deutschland, Born Losers in den Staaten. Und dann haben wir für dieses erste Album sozusagen geteilte Rechte gemacht und dann auf einmal wurde aus einer Single wurden 4 und aus 5 Songs wurden Album und jetzt ist auch schon ein zweites Album eigentlich fast fertig. Das ist ganz schön verrückt. Ja, und das war jetzt die Kurzversion. Also wenn ich dir jetzt alles erzählen würde, würden wir hier, glaube ich, 5 Stunden sitzen.
Letztlich waren es dann doch nur knappe 1,5, aber ein Stück weit notgedrungenerweise. Aber ja, so kann es halt gehen. Und witzigerweise habe ich unbewusst einen Teil dieser Schritte sogar live mitverfolgt. Denn als ich gen Ende letzten Jahres von Thalas Debütalbum las, klingelte irgendwas bei mir. Thala, die habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. In einer Kneipe meiner Freundin nämlich.
Ja, da habe ich einen Open Mic gehostet. Nein, crazy. Lustig. Ja, das war ganz lustig. Ich habe auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet. Und dann habe ich die damalige, also die Sina, die Barmanagerin, kennengelernt. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt wieder macht. Und dann haben wir irgendwie gequatscht und dann meinte sie, ja, du machst doch auch Musik, spiel doch mal einen Gig bei uns. Und dann habe ich einen Gig gespielt und dann haben wir uns so gut verstanden. Und dann meinte ich, sag mal, habt ihr eigentlich einen Open Mic hier? Und dann meinte sie, nö, willst du eins machen? Ich so, ja. Und dann habe ich eins gemacht. Und es lief auch wirklich unfassbar gut. Also es waren teilweise echt, total tolle Künstler da, wo ich echt happy war. Also es war wirklich, ich habe mir die ganzen Künstler gezogen von den anderen Open Mics, wo ich die anderen alle kennengelernt hatte. Und es hat sich auch schnell rumgesprochen, weil es ja auch eine mega schöne Bar. Also.
Naja, Berlin und die Welt ist und bleibt ein Dorf. Einer der ersten Songs, den Thala noch in einem Ort auf den Kanaren schreibt und der es auf ihr Debütalbum schafft, ist im Übrigen dieser hier, Serenade. Viel Ahnung von Hooks, Metren oder H-Moll 7 hat Thala zunächst nicht, als sie beginnt, vor etwa 3 Jahren ihre ersten Songs zu schreiben. Und vielleicht war das auch gut so, sagt sie.
Ich habe einfach Musik gemacht, wo ich dachte, ich will Musik machen, die ich selber hören würde. Wo ich sagen würde, das finde ich gut und das macht was mit mir und das zieht mich irgendwie in seinen Bann. Und ich bin absoluter Shoegaze-Fan und das war ich auch schon immer. Es fing an mit Mercy Star, die zähle ich jetzt definitiv zu Shoegaze dazu, auch wenn es tatsächlich manchmal nur Akustikgitarre und ihre Stimme war, von Hope. Aber von Cocktail Twins über Ride, über was weiß ich was, da gibt es auch nicht immer so eine richtige Songstruktur. Da gibt es super viel, vielleicht eine starke Line, aber dann die wiederholt sich dann 10-mal. Also ich war sehr oft oder bin manchmal immer noch sehr unsicher, weil ich wirklich alles, was ich mache, nur nach Gehör mache und überhaupt gar keine Ahnung habe. Ich wusste nicht, was ein Arpeggio ist vor 2 Jahren. Und ich so, dann sagt mir jemand, ja, hier Fis de Dur Arpeggio in dem und dem Bund. Und ich so, was? Und jetzt weiß ich es auch noch nicht. Ich weiß mittlerweile, was ein Arpeggio ist. Das ist schon mal gut. Das heißt, kann ich sagen, kannst du das bitte im Arpeggio spielen? Ich glaube, ich habe ein gutes ästhetisches Verständnis für Sound und für Musik. Und das wurde mir eigentlich bis jetzt auch immer wieder so bestätigt. Und ich habe immer wieder das in Frage gestellt, weil ich meinte, ja, aber ich habe ja eigentlich gar nichts gelernt. Also eigentlich kann ich ja nichts. Und das, was mir halt Leute gesagt haben, irgendwie die seit 10, 15 Jahren produzieren oder so, war eigentlich immer genau das Gegenteil. Und die haben mir halt sehr darin geholfen, mich darin zu bestätigen, dass auch wenn ich nichts studiert habe und wenn ich nichts gelernt habe hinsichtlich Musik in irgendeiner Art und Weise, dass sie halt sagen, ich habe deren Meinung nach ein extremes Gespür dafür, was Ästhetik betrifft und habe einfach ein gutes Gefühl. Und selbst ein Produzent kann mittlerweile offen sagen, dass ich immer sehr gute Ideen habe, wenn wir zusammen co-produzieren. Und neue Leute, mit denen ich arbeite, sagen, sie arbeiten total gerne mit mir zusammen, weil ich so intuitiv bin. Und manchmal hinterfrage ich mich selber einfach, glaube ich, am meisten, dass ich mir selber dann im Weg stehe und sage, oh Mann, ich wünschte, ich könnte jetzt einfach diese Gitarre greifen und genau die Tonabfolge spielen, die ich gerade im Kopf habe. Kann ich aber nicht. Das Einzige, was ich dann machen kann, ist, ich kann das meinem Gitarristen, der dann manchmal dabei ist, vormiauen. Und dann kann er das spielen. Das funktioniert aber auch. Das haben wir, ich habe einen ganz guten Pitch. Also ich kann das genauso vorsingen, wie ich es im Kopf habe. Und dann spielt er das ein und dann fragt er so. Und dann sage ich ja, so. Also es funktioniert. Aber ich würde das natürlich immer noch gerne selber können. Ja, aber grundsätzlich habe ich bis jetzt eigentlich noch nie von jemandem jetzt gesagt bekommen, dass es besser oder schlechter ist, sondern dass es einfach nur eine andere Art und Weise ist, zu lernen oder eine andere Art und Weise ist, Musik zu machen. Und dass man vielleicht sogar wirklich freier ist, wenn man nicht studiert hat und wenn man nicht genau weiß, jetzt nach dem D-Akkord kommt ein A-Akkord, weil das macht man so in der deutschen Popmusik oder wie auch immer Popmusik. Und ja, das sind dann auch immer ganz wilde, komische Griffe, die ich da an der Gitarre habe. Mein Gitarrist ist auch Gitarrenlehrer und der jedes Mal schüttelt er den Kopf. Wie kommst du denn auf sowas? Ich weiß es nicht, ich rutsche da rum am Bund und auf einmal klingt das gut und dann mache ich das so.
Also sehr intuitiv. Und wie sieht's beim Songwriting aus? Wird sich da erst akribisch irgendein thematischer Überbau konstruiert, beziehungsweise sich vielleicht sogar gesagt, so, ich schreibe halt mal eine Abtemponummer? Oder wird da doch eher nachts vielleicht im Halbschlaf hochgeschreckt und eine Notenfolge notiert, die einem im Traum zugeraunt wurde?
Eher so, ja, Halbschlaf, mir fällt irgendwas ein, ich schreibe was auf, ich wasche meine Teller in meiner Küche, ich stehe unter der Dusche, ich bin auf dem Weg zurück von irgendwelchen Freunden und komme aus der U-Bahn hoch und stecke mir die Kopfhörer in die Ohren und dann fällt mir was ein, während ich einen anderen Song höre, was vielleicht, weil ich ein Wort mag und dann fällt mir damit was anderes ein. In den seltsamsten Situationen. Deswegen konnte ich auch nie einen Job behalten, weil ich immer egal wo ich gearbeitet habe, immer gesagt habe, ich bin immer super oft auf Toilette gegangen. Und die Leute dachten immer, ich gehe auf Toilette, um irgendwie an meinem Handy zu sein, um halt mit Nachrichten zu schreiben. Aber ich habe halt geschrieben, aber keine Nachrichten. Aber erklär das mal den Leuten, das ist deinem Arbeitgeber dann auch relativ egal. Entschuldigung, ich muss mal noch mal kurz 5 Minuten auf Klo, weil wir sind 5 Zeilen eingefallen. Ich muss die jetzt aufschreiben, weil sonst werde ich heute nicht mehr froh den ganzen Tag. Das versteht er doch nicht. Der denkt sich, das kannst du auch nach der Arbeit machen. Nein, kann ich nicht, sie verstehen das nicht. Ja.
Ah ja.
Ja, aber es ist schon immer sehr intuitiv. Also ich habe noch nie gesagt, ich schreibe jetzt über das oder das, sondern meistens habe ich was geschrieben. Und dann habe ich festgestellt, wenn ich meinem Unterbewusstsein freie Hand lasse, was ich ja irgendwie immer mache eigentlich, ohne es zu wollen, weil deswegen heißt es ja so, dann kommt da was bei raus und dann lese ich das durch und ich denke, wow, okay, nicht verarbeitetes Gefühl, da ist es. Also es ist immer sehr intuitiv. Ich habe noch nie gesagt, ich schreibe jetzt irgendwie über das und das. Ich glaube auch nicht, dass das meine Art wäre zu arbeiten.
Und wären 9 von 10 Songs ihres Debütalbums Adolescence von jener schönen künstlerischen Wahrheit gezeichnet sind, die den ZuhörerInnen Platz für ihre eigenen Gefühle und Assoziationen bietet, hat Thala beim letzten, etwas anders gehaltenen Stück verraten, worum es darin geht. Es ist ihrer Nan, ihrer Großmutter, gewidmet. Bei ihr wächst nämlich Thala mehr oder weniger auf, findet Zuflucht, als die Welt in jungen Jahren nicht ganz so rosig verläuft, und hat somit eine sehr innige Vertraute, die ihr bis heute die Welt bedeutet. Ja, und dazu kann man schon mal einen Song schreiben. Schönen, rührend, nostalgischen Unterton zu verstärken, läuft ihr Gesang hier sogar noch durch ein Grammophon. Das war ein Auszug aus dem Stück Nan. Und wie man sich folglich an den grob staffierten Skizzenstrichen zu Thalas Jugend denken kann, da war jetzt nicht der allergrößte Support da. Auch nicht für ihre musikalische Leidenschaft.
Nee, war gar nicht. Also es war auch nicht so, wie ich aufgewachsen bin, jetzt auch nicht so super gerne gesehen. Also da war halt, Musik ist ein schönes Hobby. aber das ist nichts, was man machen kann. Jetzt wird das anders gesehen, jetzt wo es funktioniert natürlich, ne? aber ja, doch, das war schon so diese sehr konservative Art und Weise, Kunst zu sehen. Kunst ist Kunst und Kunst ist ein schönes Hobby, aber von Kunst kann man nicht leben, kann man nicht glücklich sein, kann man all diese ganzen Dinge nicht. Und wie wir ja wissen, ist das Schwachsinn. Also.
Glücklicherweise hat sie sich davon weder runterziehen noch daran hindern lassen, ihr Leben jetzt letztlich aber genau auf diese vermeintliche Brot- und bedeutungslose Kunst auszurichten. Wenn es nach Thala allerdings geht, war das auch gewissermaßen unumgänglich. Denn
ich kann nichts Richtiges. Ich habe, also das Einzige, was ich wirklich gemacht habe, was ich hätte mir vorstellen können, irgendwann mal, wäre vielleicht Tauchen gewesen. Aber ich habe so viel gemacht. Also ich bin jetzt 28 und ich habe mit 15 angefangen zu arbeiten. Und ich habe so viel gemacht und bin auch echt nicht jetzt schlecht im Service oder ich bin nicht schlecht am Telefon oder wie auch immer. Und ich bin auch nicht blöd. Also ich habe auch was im Kopf. Aber ich kann nicht. Also ich konnte nicht. Und der Hintergedanke war immer, ich habe immer irgendwie Notizen geschrieben oder Songs oder Ideen gehabt oder so. Es ging gar nicht anders. Also ich hatte so einen krassen, starken Zug Richtung Musik, dass es eigentlich auch immer da war. Es gab Zeiten, da habe ich es halt mehr ignoriert, weil ich dachte, das wird eh nie passieren. Aber der wurde immer stärker und ich konnte mich halt wirklich also nicht mal dagegen wehren. Also es war einfach so, das ist ein Witz, ich habe Jobs angefangen, die nach einer Woche gekündigt. Weil ich so unzufrieden war. Und es war nicht mal schlecht bezahlt oder so. Und andere Leute haben es auch gemacht. Und dann hieß es, ja, du denkst, du bist was Besseres. Und ich so, nee, es hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich nicht wohl. Ich kann das nicht. Ich kann es nicht erklären. So, ich habe jetzt auch im Impfzentrum gearbeitet, 6 Monate. Und das habe ich halt gemacht, weil ich musste. Und dann waren es halt auch nette Leute da und so. Und es ist schon ein cooles Team gewesen und alles. Aber ja, ich kann mir nicht vorstellen, 10, 20, 30, 40 Jahre denselben Job zu machen und hinterm Schreibtisch zu sitzen und weiß ich nicht, irgendwann ist mein Rücken so kaputt, dass ich nicht mehr richtig gerade laufen kann von dem ganzen so Sitzen und oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich kann es auch nicht erklären, warum das so ist, aber es war auch immer so, dass ich auch nie eines dieser Kinder war, das irgendwie gesagt hat, wenn ich groß bin, dann werde ich mal Arzt. Oder dann werde ich mal Ärztin, dann werde ich mal Anwältin oder wie auch immer, sondern es war immer schon sehr, ich weiß überhaupt nicht, aber ich mag Musik.
Und welche Musik war es, die sie zum ersten Mal so richtig abgeholt hat, bei der sie also merkte, dass da mehr als nur aneinandergereihte Tonfolgen in der Luft rumdudeln, sondern wirklich etwas in ihr passiert?
Das ist total kitschig und dumm. Das war nämlich, ich war 6 und das war eine CD von meiner Mama und die habe ich in den CD-Player gemacht, weil sie die immer angemacht hat. Das war der Soundtrack von Titanic und ja, es war Celine Dion, My Heart Will Go On. Und ich mit 6 Jahren volle Röhre mitgeschmettert, aber sowas von laut. Und irgendwas hat das mit mir gemacht und das weiß ich auch bis heute noch. Also das hat irgendwie was in mir ausgelöst. Ich konnte nicht erklären, was es war.
Muss ja vielleicht auch nicht. Ich habe mal geschaut, allein auf YouTube hat der Song über 167 Millionen Aufrufe. Bei Spotify noch mal knapp 360 Millionen. Sie scheint also damit ganz offensichtlich nicht alleine zu sein. Darüber hinaus hat die kleine Thala aber generell offensichtlich schon früh Freude an Musik und entwickelt zudem ein ziemlich kurioses Talent, das sie auch heute noch begleitet.
Es gibt auch so Kindervideos von mir, da sitze ich auf dem Schoß von meiner Mama und meine Mutter hat ABBA total gerne gehört früher und singe dann da mit zu ABBA mit meiner Babystimme. Also sie hat gesagt, ich habe schon immer, also wurde mir so erzählt, ich habe immer viel mitgewippt und rumgesungen und so. Und dann gab es eine Sache, und das kann ich mir bis heute nicht erklären, das ist wirklich ulkig. Ulkig ist auch ein ulkiges Wort, ne? Lustig. Ich habe schon immer, und das mache ich bis heute, und ich weiß nicht warum, weil ich habe das ja nie gelernt. Ich weiß nicht, woher ich das weiß. Ich kann auf alles, was du mir gibst, kann ich dir eine Zweitstimme singen. Egal, was es ist. Und das hat angefangen, da hat mein Vater im Radio irgendwelche Musik gehört und ich saß im Kindersitz hinten und statt die normalen Stuff, also die normale Vocal-Melodie mitzusingen, habe ich da Harmonies drüber gescheppert. Super random. Ich habe keine Ahnung, warum und wie das überhaupt möglich ist, wenn man sowas eigentlich überhaupt nicht weiß. Aber ich kann das einfach. Also ich weiß nicht, warum. Ich finde das wirklich ultra spannend. Und ich kann auch, wenn ich jetzt im Studio bin und sage, soll ich mal ein paar Harmonies einsingen, singe ich dir 10 und die passen. Und ich weiß nicht warum, aber ich finde es toll. Also es ist so, wenn ich sagen würde, eine Sache kann ich, das kann ich. Und das ist super random. Das hat sich immer wieder so durchgezogen. Und angefangen in diesem Auto. Und dann gab es noch so einen Moment, wo ich das erste Mal an einem Klavier vorbeigelaufen bin. Das war auch so ein... Obwohl ich nicht mal richtig Klavier spiele. Ich habe hier 2 Keyboards stehen und ab und zu setze ich mich da ran und improvisiere dann sowas. Aber es klingt auch irgendwie ganz gut. Aber ich kann jetzt nichts. Also im Sinne von, ich weiß nicht, was ich da tue. Und ja, es waren immer wieder so Momente. Voll lustig. So als wollte mir immer wieder irgendwie jemand so sagen, Musik ist noch da, ist nicht weg.
Und wer auch immer diese geheime Entität war, er, sie, es hat Recht behalten. Das zeigt sich nicht nur in dem Plattenvertrag mit Duchess Records, auf dem auch Laura Lee and the Jets, Sophia Porterneck oder Girl gesigned sind, oder ihre Aufnahme in das Nachwuchs-Wunderkinderprogramm des Reeperbahn-Festivals, sondern auch in dem Umstand, dass eines schönen Tages einer von Thalas Songs bei einem der Radiosender gespielt wird, nämlich bei BBC One. Ist das so wild, wie es sich tatsächlich anhört, oder überhöht man das als Journalistin vielleicht auch irgendwie?
Also lebensverändernd war es dass jetzt jeder Journalist darüber spricht, der mit mir spricht, so wie du auch. Aber ich sag mal so, also ich war natürlich super happy, dass es auch Jack Saunders war, weil den finde ich auch ziemlich cool, was der so teilweise in seinen Shows veröffentlicht. Oder halt spielt. Und ich finde auch einfach ihn als Person ziemlich cool und glaube, dass er ziemlich in diesem Moment gerade ist, was so gerade UK-mäßig passiert, musikmäßig. Und ich will ja sowieso da auch mein Team aufbauen und so habe ich jetzt auch angefangen. Und bin da sehr happy drüber, weil ich glaube, dass es da auch ein bisschen besser perceived als hier. Und ich bin ja zweisprachig und deswegen ist es für mich so, eigentlich wusste ich das auch die ganze Zeit, dass ich da aufmache. Gucken will. Also es war auf jeden Fall cool und total unerwartet, weil die Nachricht kam nachts um 11. In einer Stunde bist du bei BBC One. In 2 Stunden dann doch, weil es war ja Zeitverschub und es war so super chaotisch eigentlich. Und dann saß ich hier und habe mir 1,5 Stunden die Sendung gegeben von ihm, weil ich natürlich am Ende gespielt wurde. Und der Jack, der spielt immer alles ziemlich durcheinander. Also es war voll cool, aber es war alles durcheinander. Und dann hat er aber meinen Namen gesagt und meinen Song gespielt. Und not gonna lie, das ist schon ziemlich geil. Das ist schon ziemlich cool, wenn jemand, der irgendwie auch teilweise ja über Sam Fender spricht und Holly Humberstone und was weiß ich, und dann auf einmal dir diesen 3-Minuten-Slot gibt. So. Und das so empfindet, als wäre es gut genug, um in seiner Show zu laufen. Das ist schon cool.
Der Song, der auf BBC One gespielt wurde, Take Me Anywhere. Und ja, es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass man sich über so eine Erwähnung als aufstrebender Musikerin freut, wenngleich so ein BBC One-Play natürlich noch lange nicht bedeutet, dass man den heiligen Gral im Musikbusiness ergattert und fortan ausgesorgt hat. Klar. Und so schmeichelhaft eine derartige Nennung also zum Beispiel auch ist, es gibt andere Dinge und Feedbacks, die es letztlich besonders lohnenswert machen, Musikerin zu sein. Nämlich jenes von denen, die einfach ihre Musik hören.
Fühlt sich einfach anders an. Also man hat nicht mehr dieses Gefühl, morgens aufzustehen und nicht zu wissen, warum. Sondern man man weiß, es ist vielleicht nicht immer einfach, morgens aufzustehen, aber man weiß trotzdem, irgendwas passiert an dem Tag, wenn es auch nur die klitzekleinigste Sache ist. Und man weiß dann, okay, das ist jetzt hier der Grund. So. Und manchmal sind das sogar irgendwelche Nachrichten, die ich auf Instagram kriege von irgendwelchen Leuten, die meine Musik hören, die ich nicht mal kenne, die sich aber Zeit nehmen und mir da so einen Paragraphen hinzimmern und irgendwie sagen, dass ihnen die Musik durch total schwere Zeiten geholfen hat oder so. Das ist so viel wert. Das macht wirklich, die wissen das gar nicht. Das macht, also nicht nur ich spreche ja auch mit vielen Künstlerfreunden. Ey, das bedeutet die Welt in dem Moment, weil ja auch wir zu Hause sitzen und gerade jetzt irgendwie, wenn wir in dieser Corona-Zeit angefangen haben mit einem Projekt, was man noch gar nicht richtig Headline-Touren konnte oder so. Also ich glaube, gerade wir sind ja auch die, die so richtig unsicher sind teilweise. Weil wir wissen ja noch gar nicht, ob wir eine Fanbase haben. Und ich komme jetzt tatsächlich auch gerade von einem Kumpel, mit dem ich mich getroffen habe, Luke Noah. Und der wohnt hier bei mir um die Ecke. Und da haben wir kurz gequatscht auch über dieses Ganze, dass man diese Unsicherheiten hat und dass es unglaublich schwierig sein muss, wenn du halt nicht gerade, sag ich mal, Olivia Rodrigo bist oder Holly Humberstone, so eine Karriere zu launchen aus dem Null, also aus dem absoluten Null, weil du ja gar nicht die Voraussetzungen hast, wie jetzt andere Künstler oder Bands, die angefangen haben 2018, 2017 oder so. Sondern wir haben wirklich im Corona-Jahr Musik released, also so im ersten Jahr, so kurz nach dem ersten Lockdown. Aber trotzdem bin ich super happy und dankbar dafür, dass schon so viel passiert ist, wie passiert ist. Damit hätte ich niemals gerechnet, dass das irgendwie passiert.
Und super happy und dankbar bin ich persönlich auch darüber, dass es immer mehr MusikerInnen wie eben Thala am Firmament der Pop- und vor allem Gitarren- und Rockmusik sichtbar werden. Womit wir ein bisschen bei meiner Anekdote ganz am Anfang dieses Podcasts zurückkommen. Denn es scheint eine regelrechte Bewegung seit ein paar Jahren zu geben, in der sich eben ja auch Frauen mal in die vorderen Reihen der Kultur spielen. Ich meine, nicht, dass Musikpreise jetzt irgendwie alleiniger Maßstab wären, aber 2021 wurden zum Beispiel bei den Grammys in den Kategorien Best Rock Performance bzw. Best Rock Song erstmals fast ausschließlich weibliche Acts nominiert. Brittany Howard, Fiona Apple, Phoebe Bridgers, Grace Potter und wie sie alle heißen, besetzten da die Nominierungslisten. Selbst für Best Metal Act wurde mit Poppy mal eine Frau nominiert. Wo früher Ikonen wie Patti Smith oder Joan Jett schier einsam in einer männerdominierten Welt weilten, strömen jetzt immer mehr ambitionierte und talentierte Frauen dazu. Gut, wenn Phoebe Bridgers, wie vorhin eingangs schon mal angedeutet, eine Gitarre auf der Bühne smasht, gibt's immer noch ein Tamtam, das bei selben Tun eines ihrer männlichen Kollegen wohl nicht mal für Achselzucken gesorgt hätte. Aber immerhin muss nichts mehr Hochglanz, cute, sexy oder sonst irgendwas sein, um anzukommen. Und da passt Thala eben auch ganz gut hinein.
Auf jeden Fall, ja. Also man merkt auch gerade, ich glaube, ich verfolge sehr viel die UK-Szene. Und wer mir dann so einfällt, glaube ich, wer irgendwie nicht großartig finde, sind Holly Humberstone, Bieber Dubi, finde ich gerade auch ziemlich toll. Und das sind genau die Art von Mädels, weißt du, die sehr jung irgendwie angefangen haben, sind auch noch jünger als ich, aber trotzdem, ja, starke, unabhängige Mädels, die ihre Songs schreiben und die mit Gitarre auf der Bühne stehen und wildem, ungekämmten Haar, ja, finde ich gut, finde ich richtig toll. Und ich glaube auch nicht nur, also Frauen natürlich super wichtig, aber ich glaube generell gibt es gerade wieder eine Indie-Bewegung, die es lange nicht gegeben hat, wenn man mal ehrlich ist. Also ich meine, ich kann die, sage ich mal, Indie-Acts, die mir niemals aus dem Kopf gehen werden, sind Bon Iver, Tame Impala, wer gibt es denn da noch? Wer hier? London Grammar würde mir noch einfallen. So, und die neue Welle davon, eigentlich sind wir eine neue Welle, sind Girl in Red, sind Phoebe Bridgers, sind Julian Baker, sind Lucy Dacus, sind Sharon Van Etten, sind, also US-mäßig, dann Bieber Dubi, Holly Humberstone, Arlo Parks, wo ich so sagen würde, es ist auf jeden Fall eine neue Welle. Und das ist die Welle der Frauen, die endlich mal sagen, irgendwie, was sie denken. Und es ist nicht nur eine Frau, wie du gerade gesagt hast, im Männerdunstkreis, sondern es sind Tausende. Frauen, die aufschreiben, was sie denken, und die Welt findet es geil, weil es ehrlich ist und weil es direkt ist und weil es ungefiltert ist und weil da ein paar zerschrobene Gitarren drüber schlittern, aber oder vielleicht auch nicht, wenn man halt lieber ein bisschen saubere Produktion haben will oder ein anderes Genre, wie auch immer, ist ja völlig egal. Aber trotzdem, glaube ich, gibt es gerade die Welt, die akzeptiert, dass Frauen verdammt tolle Künstler sind. Viele Frauen verdammt tolle Künstlerinnen sind. Und das, ja, hat so ein bisschen gefehlt. Ich glaube, das ist erst seit 4, 5 Jahren vielleicht, wenn überhaupt. Und gerade auch Deutschland ist ja sowieso immer ein bisschen noch hinten an. So, also ich glaube, in den Staaten schon seit wahrscheinlich wirklich 4, 5 Jahren, Deutschland vielleicht 2 Jahre. Und ich finde es großartig. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich gerade so ein bisschen, so ein gutes Bauchgefühl, dass ich gerade auch den Zahn der Zeit irgendwie mich gerade befinde und glaube, dass auch das Zweite, was ich jetzt raushau, irgendwann dann mal, glaube ich, sogar noch besser funktioniert. Funktionieren ist immer natürlich dann gleich wieder so ein technisches Wort, aber im Endeffekt will man ja die Leute erreichen. Und wenn man sich dann halt an Menschen oder an Künstlerinnen inspiriert, die halt so auf die Fresse Texte schreiben, sie aber gut formulieren und verständlich formulieren, dann finde ich das völlig total toll und ich finde mehr davon. Also ich habe auch neulich mit Feline Sonny gequatscht, die jetzt auch ihren ersten Song rausgehauen hat, und wir haben auch drüber geredet, wie toll es ist, dass es gerade irgendwie auch selbst in Deutschland wirklich eine Bewegung gibt. Ilge Noor fällt mir auch noch ein, die habe ich live gesehen, fand ich ultra geil. Ich wusste überhaupt nicht, dass die Deutsche ist. Ich so, what? Also ja, da ist was, da passiert was. Und ich finde es total toll. Ich finde es mega spannend. Ich finde es toll, dass ich in einer Zeit lebe jetzt, wo mich keiner komisch anguckt, weil ich 28 bin, alleine wohne und noch nicht verheiratet bin oder schwanger. Ja, also es ist eigentlich ein Geschenk. Ein krasses Privileg, wenn ich mal so überlege, wie unsere Eltern und unsere Großeltern aufwachsen mussten. Also gerade halt auch als Frau. Küche sauber machen, Kinder kochen und das war's. Und doch, ich glaube, da passiert gerade sehr, 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 sehr viel im kreativen Bereich für Frauen. Noch mehr als vorher und noch offener besprochen von allen Seiten. Und das finde ich wahnsinnig toll. Ich bin stolz, Teil davon zu sein.
Tja, was soll ich dem noch groß hinzufügen? Die gute Ilge Noor war im Übrigen auch schon mal hier bei mir zu Gast, falls euch das interessiert. Nur so als kleine Schleichwerbung nebenbei. Und apropos nebenbei, Tala hat ja gerade auch etwas zu ihrer neuen Platte fallen lassen, falls euch das aufgefallen sein sollte. Die ist nämlich schon fertig, fast, und geht, wie eben gehört, in eine etwas andere Richtung. Viel davon verraten darf sie aber leider noch nicht. Trotzdem habe ich sie natürlich mal nach ihren Plänen für die nächste Zeit gefragt.
Ach ja, ich glaube, das Wichtigste ist, nicht stehen zu bleiben. Für mich jetzt gerade, weil ich ja gerade erst angefangen habe. Und jetzt steht, ich weiß aber noch nicht, ob ich das sagen darf. Aber ich wurde angefragt für eine Support-Tour für UK und Europe von einem amerikanischen Künstler. Das ja, kristallisiert sich jetzt in den nächsten Tagen, ob es passiert oder nicht. Ist natürlich alles immer sehr... aber es wäre großartig, es wären meine ersten UK-Shows und dann würde ich halt auch London, Brighton, Liverpool und so gleich mitnehmen. Und da will ich ja hin und deswegen wäre das für mich total toll. Ich habe auch ultra Bock, einfach 20 Tage unterwegs zu sein. Ich freue mich da echt drauf, auch wenn es anstrengend wird, das weiß ich, aber ich habe Bock. Und dann, wie gesagt, stehen noch so 2, 3 Sachen an mit anderen Künstlern, mit denen ich zusammengearbeitet habe jetzt in den letzten 1,5 Jahren. Da sind einfach ein paar schöne Sachen entstanden, die rauskommen jetzt dieses Jahr und auch mit Leuten, die du wahrscheinlich kennst, nehme ich mal an. Und dann ja, gibt es schon ein paar Festivaltermine und so, aber im Sommer, das heißt, das wird ja wohl stattfinden. Ja, auf jeden Fall eigentlich alles ganz gut. Das Album, wenn es ein Album wird, vielleicht werden es auch 2 EPs, ich weiß es halt noch gar nicht, aber es gibt jetzt schon so, ja, 12, 13 Tracks und die sind auch schon alle sehr weit. Ich habe einfach Bock, Musik zu machen und ich habe Bock zu gucken, wie weit ich kommen kann. in diesem Beruf, in dieser Leidenschaft. Und der Rest wird sich dann zeigen und kommt von selbst, glaube ich.
Ja, glaube ich auch. So ist es ja letztlich auch meistens. Das Tour-Raketengeheimnis, das Thala da übrigens noch so verhalten zündet, ist mittlerweile offiziell gestartet und deshalb verrate ich euch jetzt dann doch schon mal mehr. Sie wird nämlich mit niemand Geringerem als Curran Joyce als Support auf Konzertreise gehen. Los geht's da am 10. März in Brighton über unter anderem Manchester und London bis nach Stockholm und zurück nach Berlin. Genaueres könnt ihr auf ihrem Instagram-Account zum Beispiel erfahren. Den Link habe ich euch in die Beschreibung unten mal gepackt. Wild auf jeden Fall. Hoffen wir mal, dass Corona da diesmal nichts ins Wanken bringt. So, und wo war denn nun aber eigentlich das Meer in den Plänen der Thala so vielen? Also gut, Brighton liegt zum Beispiel am Ärmelkanal, aber Palmen stehen da ja nun nicht gerade. Ist die Sehnsucht danach, also nach dem Meer gerade jetzt im Januar hierzulande, nicht bei ihr riesengroß?
Also die ist schon auf jeden Fall schon da. Gerade wenn es hier grau ist und kalt, dann ist es für mich echt schlimm. Dann vermisse ich sie sehr, vor allen Dingen, wenn ich dann Social Media mäßig meinen Freunden da folge und sehe, dass die halt da jeden Tag auf Fuerteventura, Teneriffa, Lanzarote rumhängen und jeden Tag surfen sind. Aber ich denke mir auch, ich wäre jetzt eine Woche da und würde das Studio vermissen und würde meine Gitarren vermissen und würde das Leben, was ich jetzt habe, vermissen und würde denken, oh nein, ich muss mit meinem Manager reden, nein, ich habe da jetzt einen Call, ich habe jetzt ein Interview, ich muss das machen. Also ich glaube, dieses Leben, was ich da hatte, das war aber auch Larifari und ich war so ein bisschen so ein Blatt im Wind, das nicht wirklich wusste, wohin sind mit sich. Und dann ist es natürlich ein willkommenes Geschenk, wenn du so einen schönen Ort findest, an dem du einfach nur ab und zu mal in einer Bar arbeiten musst und sonst halt, sage ich mal, immer noch ein sehr privilegiertes Leben führen kannst. Auch wenn mit wenig Geld. Aber wie gesagt, was isst du dann da morgens zum Frühstück? Eine Papaya. Und dann ist es so warm, du willst eh nichts anderes essen. Also es ging schon alles voll klar. Und viel Haferbrei gegessen. Und ja, weiß ich nicht. Aber das, wenn ich mir überlege, dass ich das nicht mehr hätte, das jetzt einen richtigen Sinn hier auf diesem Planeten zu haben und das ist natürlich jetzt sehr spirituell angehaucht, das kann man jetzt verstehen, wie man möchte, aber ich glaube, das ist ja für viele Menschen total wichtig, dass sie ein Gefühl haben wollen im Leben, dass sie irgendwo sind oder angekommen sind oder sich zumindest auf einem Weg befinden, wo sie sich sagen können, das mache ich jetzt die nächsten 40 Jahre, 50, bis ich umfalle, Jahre. Und das habe ich jetzt. Und das hatte ich noch nie vorher. Und dafür bin ich so dankbar, dass das alles andere eigentlich für mich nicht mehr so interessant oder wichtig macht, dass ich jetzt sagen würde, ich würde das jetzt hier aufgeben, um wieder zurückzugehen, um am Strand zu leben. So. Dafür ist das jetzt viel, viel wichtiger.
Und das ist doch eigentlich auch ein schönes Schlusswort für diese heutige Episode Ruhestörung, finde ich. Wenn ihr up-to-date zu Thala und gegebenenfalls neuen Veröffentlichungen oder Konzertdaten bleiben wollt, dann schaut wohl am besten auf ihrem Instagram-Kanal vorbei. Die Lage ist ja nach wie vor sehr, naja, fluide, sag ich mal. Wenn ihr up-to-date in diesem Podcast hier sein wollt, abonniert das Ganze und lasst auch gern mal eine Bewertung oder einen fröhlichen Kommentar da. Der hält nicht nur den verhangenen Himmel auf, sondern unterstützt das Format hier samt präsentierter KünstlerInnen auch in seiner und ihrer Reichweite. Danke dafür, auch fürs Zuhören und natürlich auch ein fettes Merci an Thala für das nette Gespräch. Wir hören uns, wenn ihr denn mögt, nächste Woche wieder, dann mit dem guten Musiker M. Bird. Macht's hübsch, bleibt guter Dinge und tschüss.